Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Jahr ist es her, dass ein Starkregen Rinnsale zu reißenden Flüssen anwachsen ließ, die Dörfer und Landstriche verwüstet haben. Deutschlandweit sind mehr als 180 Menschen gestorben, noch mehr verletzt worden und manche gelten bis heute als vermisst. Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat es besonders schwer getroffen. Wie Menschen dort die Flut erlebt haben und nun zurückblicken, haben wir für Sie zusammengetragen und hören wir jetzt.
Wenn in so einer Katastrophennacht alles still ist und du nichts mehr hörst, weder Hubschrauber noch Sonstiges, dann ist es schlimm, weil dann einfach niemand kommt oder kommen kann.
Die Organisation des Katastrophenschutzes nach der Katastrophe war eine zweite Katastrophe.
Es gibt immer noch private Hausbesitzer, die bis jetzt kein Geld des Bundes, kein offizielles Wiederaufbaugeld bekommen haben.
Ich finde, es sollten vor allen Dingen darauf geachtet werden, dass umfangreiche Präventionsmaßnahmen vorgenommen werden, wie zum Beispiel Auffangbecken und etc. Und dass wir in Zukunft mit der Natur bauen, sodass die Böden nicht versiegelt werden und das Wasser besser abfließen kann.
Für die Zukunft sollte im Katastrophenschutz insbesondere die Warninfrastruktur und Kommunikationsinfrastruktur überprüft werden. Viele Infrastruktureinrichtungen sind aufgrund der Flut ausgefallen. Damit waren Kommunikationswege nicht mehr vorhanden.
Es muss nach Eintritt einer solchen Katastrophe ein Koordinator mit Kompetenzen eingesetzt werden, der die verschiedenen Fäden zusammenbringt.
Menschen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erinnern sich an die Flutkatastrophe und ihre Folgen. Ja, welche Lehren ziehen wir für die Zukunft? Ein Jahr nach der Flut, wie umgehen mit Naturkatastrophen? Das ist unser Thema jetzt hier im Deutschlandfunk und darüber möchte ich diskutieren. In Berlin begrüße ich Annegret Thieken, Umwelt- und Katastrophenforscherin von der Universität Potsdam. Herzlich willkommen, Frau Thieken.
Schönen guten Abend, Herr Schäfer.
Bei mir im Studio in Köln sitzt zum einen Professor Jürgen Herget, der Geograf an der Universität Bonn, hat nach der Flut im Ahrtal in Rheinland-Pfalz das Hochwasser untersucht. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Herget.
Guten Abend, Herr Schäfer.
Zum anderen ist Verena Schäfer zu Gast im Studio, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im NRW-Landtag und Sprecherin ihrer Fraktion für Katastrophenschutz. Hallo, Frau Schäfers.
Hallo, guten Abend.
Und aus Euskirchen hören wir Markus Ramers von der SPD. Er ist der Landrat des Kreises Euskirchen. Herzlich willkommen.
Guten Abend in die Runde.
Herr Ramers, bei Ihnen bleibe ich direkt. Der Kreis Euskirchen liegt im Süden von NRW, ist wie viele andere Landkreise von der Flut schwer getroffen worden. Dazu gehören Städte wie Bad Münstereifel und Schleiden. 200.000 Menschen leben ungefähr im Landkreis. Herr Ramers, was hören Sie von den Menschen, von den Bürgermeistern? Wo steht Ihr Landkreis heute, ein Jahr später?
Ja, das ist ein differenziertes Bild. Es gibt viel Licht, viele Lichtblicke. Das Leben kommt zurück in einige Städten. In Euskirchen, in Bad Münstereifel sind wir sehr, sehr weit, auch in der Innenstadt. Aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch viele Menschen gibt, die gerade erst am Anfang stehen, die gerade erst mit der Trocknung fertig sind, die Schwierigkeiten haben, Handwerker zu finden und wo der Wiederaufbau erst langsam wieder losgeht.
Liegt hier das größte Problem momentan in Ihrem Landkreis?
Es ist ein Problem, sicherlich die Preissteigerungen, auch die Materialengpässe, der Handwerkermangel, aber zum Teil auch, dass die Menschen noch gar nicht die Kraft gefunden haben, anzufangen, dass sie gar nicht wissen, wo fangen sie an. Es ist ein großer Hilfebedarf, den es gibt. Wir allein als Kreis haben über 6.000 Beratungen gemacht für die Wiederaufbauanträge, um die Menschen da ein Stück weit zu unterstützen. Das gelingt bei vielen, aber wir merken auch diejenigen, die vielleicht in der Familie, im Bekanntenkreis keine Unterstützung finden, dass es für die umso schwieriger wird.
Herr Herget, Sie beschäftigen sich als Geograf mit Hochwassern. War das so ein einmaliges Jahrhundert-Hochwasser?
Nein, leider nicht. Denn wir haben in unseren Untersuchungen festgestellt, dass wir bereits im Juli 1804 ein Ereignis hatten, das den gleichen Abfluss generiert hat, wie wir ihn letztes Jahr beobachten mussten.
Im Zusammenhang mit dem Hochwasser wird auch immer wieder die Frage gestellt, wie spielt da der Klimawandel rein? Müssen wir in Zukunft mit noch weiteren Naturkatastrophen stärkerer Intensität rechnen?
Wir müssen damit rechnen, dass derartige Ereignisse häufiger stattfinden, ja. Wie viel häufiger wird sich dann leider erst in der Zukunft zeigen können? Bei manchen Prognosen und quantitativen Angaben bin ich ein bisschen skeptisch, aber das muss man halt entsprechend abwarten, ja.
Frau Thieken in Berlin, Sie als Umweltwissenschaftlerin, wie sehen Sie das? Müssen wir ein Jahr nach der Flut längst jetzt anerkannt haben, dass wir mit Naturgewalten und Gefahren leben müssen dieser Art?
Ja, solche Ereignisse gab es ja schon immer. Herr Herget hat ja auch gerade das Ereignis von 1804 genannt und danach gab es auch weitere Hochwasser auch an der Aare und auch an den Flüssen in Nordrhein-Westfalen. Also das heißt, es gehört schon dazu. Es gibt immer mal Perioden, in denen nicht so viele Ereignisse stattfinden und sie führen dann auch dazu, dass dass man das leicht wieder vergisst, dass man doch in einem gefährdeten Gebiet wohnt.
Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Herr Tiesler, hat vor kurzem formuliert, dass manche Bereiche unbewohnbar werden könnten. Sind manche Gebiete unbewohnbar, Frau Thieken? Muss über Umsiedlung nachgedacht werden? Müssen wir damit rechnen, dass wir einfach als Menschen der Natur in gewisser Hinsicht da auch beim Wohnen unterliegen?
Naja, das Wasserhaushaltsgesetz sieht ja schon vor, dass in Gebieten, die für den Hochwasserrückhalt vorgesehen werden oder vorgesehen sind und auch in Gebieten, die im Durchschnitt alle 100 Jahre, also diesen 100-jährlichen Abfluss oder Überflutung erfahren, dass dort nicht gebaut werden soll. Also das heißt, idealerweise sollten wir diese Gebiete frei halten. Dann hat man auch Retentionsraum und hat auch insgesamt weniger Schaden.
Frau Schäfer, Sie haben für die Grünen in NRW am schwarz-grünen Koalitionsvertrag mitverhandelt. Was hat denn oberste Priorität für Ihre Koalition in puncto Katastrophenschutz?
Naja, wir haben in dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag ganz deutlich gemacht, dass für uns in dieser Legislaturperiode ansteht, den Katastrophenschutz deutlich zu stärken. Und es sind ganz viele verschiedene Baustellen, die wir da angehen wollen. Also da geht es um die gesetzlichen Grundlagen. Es geht um die Rolle des Landes, die Möglichkeit, einen landesweiten Katastrophenfall ausrufen zu können, die unteren Katastrophenschutzbehörden, also die Kreise und kreisfreien Städte, in so einer Katastrophe nicht allein zu lassen, sondern zu unterstützen. Es geht aber auch darum, mehr Vorsorge zu betreiben über Katastrophenschutzbedarfspläne.
Sie nennen den Punkt Vorsorge im Kapitel des Ihres Koalitionsvertrages, schwarz-grünen Koalitionsvertrages. Habe ich jetzt nicht den Punkt zum Beispiel Versiegelung oder Versiegelung von Flächen gefunden, wenn es darum geht, Vorsorge zu machen. Müssen wir da nicht eigentlich auch Umweltpolitik stärker als Katastrophenpolitik auch mitdenken?
Ja, unbedingt. Also Sie hatten mich ja gerade nach Katastrophenschutz gefragt und das ist natürlich nicht nur das Thema Hochwasserschutz, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Katastrophenszenarien, die wir haben. Aber natürlich ist für uns auch die Stärkung des Hochwasserschutzes ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass man aus dieser Katastrophe im letzten Jahr die Lehre ziehen muss, dass wir in vielen Politikfeldern eine Verbesserung oder Stärkung brauchen. Also natürlich geht es um mehr Klimaschutz, es geht um Klimafolgenanpassung, es geht darum, unsere Städte resilienter zu machen im Blick auf mögliche Naturkatastrophen. Es geht darum, den Hochwasserschutz zu stärken und dazu gehört natürlich auch, dass wir Fläche nicht immer weiter versiegeln, sondern eben dem Wasser auch Raum zu geben. Und es geht um den klassischen Katastrophenschutz. Und weil Herr Ramers auch mit dabei ist heute in der Runde, es geht natürlich auch um den Wiederaufbau, der uns noch viele Jahre in Nordrhein-Westfalen begleiten wird.
Herr Ramers, Sie sind angesprochen von Frau Schäfer bereits. Das ist auch direkt meine nächste Frage. Wiederaufbau ist ein großes Stichwort. Es gibt, wir lesen zum Teil, hören, sehen, am Beispiel von Kreisen, Städten in Rheinland-Pfalz, dass bestimmte Häuser wieder aufgebaut werden, wo sie zerstört worden sind von der Flut. Wie ist das denn bei Ihnen im Landkreis Euskirchen? Beobachten Sie Ähnliches? Wie ist da der Hintergrund, wenn Sie uns ein bisschen was schildern können aus Ihrer Sphäre?
Ja, die allermeisten, also über 95%, bauen ihre Häuser wieder auf. Wir haben ja eine etwas andere Situation als im Ahrtal, wo sich alles auf dieses eine Tal konzentriert. Wir haben im Kreis Euskirchen eine Betroffenheit auf einer Fläche von über 700 Quadratkilometern mit mehreren Flusseinzugsgebieten. Und der Zerstörungsgrad ist nicht in allen Orten so, wie das zum Beispiel an der Ahr der Fall ist, dass die ganzen Häuser weggeschwemmt worden sind. Die allermeisten bauen wieder auf. Es gibt wenige Ausnahmen. Und ich stimme da Frau Schäfer zu, wir müssen da schon schauen, wie wir mehr Vorsorge machen können. Nur bislang fehlen uns da auch die Möglichkeiten zu. Also es gibt einzelne Fälle, da weiß ich, da haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Gespräche geführt, gemeinsam mit Wasserverbänden, ob man nicht sagt, na, dieses Haus bauen wir an der Stelle nicht wieder auf, um mehr Retentionsraum zu bekommen.
Aber was bedeutet das genau, Retentionsraum, nochmal als Erklärung für unser Programm?
Ja, dass man den Raum nutzt, wo sich dann eben dann auch Wasser im Falle eines Hochwasserereignisses ausbreiten kann. Wir haben auch einzelne Häuser, die sicherlich auch ein Risikofaktor sind, weil das irgendwie Engstellen sind, weil da dann eine Flussgeschwindigkeit erhöht wird und das wirklich dann in Gefahr dann auch für die umliegenden Häuser, für ganze Straßenzüge bedeutet. Also insofern sind wir darauf angewiesen, dass wirklich diese Überschwemmungsgebiete, Frau Thieken hat ja eben davon gesprochen, dass die neu berechnet werden. Also das, was früher der 100-jährliche Abfluss war, dieses HQ-100, von dem wir immer sprechen, man kann davon ausgehen, dass, wenn wir das neu berechnen, dass eigentlich dieses HQ extrem ist, mal einem Faktor von 1,3. Aber uns fehlen noch die Grundlagen, noch die Berechnungen schwarz auf weiß, um dann auch wirklich als Ordnungsbehörde zu sagen, nein, an der Stelle darf nicht wieder gebaut werden. Das ist momentan, hängt das davon ab, dass man den Menschen gut zuredet und überzeugt. Und das kann es nicht sein. Da brauchen wir dann auch Grundlagen, um dann auch ganz konkret zu sagen, an der Stelle geht es halt eben nicht mehr.
Herr Herget hier im Studio, unser Hochwasserexperte, nickt.
Ja, er nickt, aber er zieht auch ein wenig die Stirn kraus dabei. Ich kann die Wünsche nach Frequenzen und Häufigkeiten gut nachvollziehen und die Einordnung, aber die macht uns ausgesprochen viele Schwierigkeiten und die wird das auch in Zukunft machen, denn die Häufigkeiten und Frequenzen beziehen sich auf den Status quo. Und das heißt, bei der aktuellen Witterung, bei dem aktuellen Klima, nun wissen wir aber alle, wir leben in Zeiten eines Klimawandels. Das heißt, dieses System verändert sich gerade. Zu welchen Häufigkeiten und wenn die jetzt quantifiziert werden sollen, da gibt's ein ganz großes Fragezeichen da dran. Und da bin ich grundsätzlich mit diesem Ansatz der Frequenzanalyse nicht sehr begeistert.
Also das heißt übersetzt, dass womöglich unsere Maßnahmen dem Klimawandel hinterherhinken?
Das wird sich leider erst im Nachhinein zeigen, ob sie angemessen waren oder nicht. Aber wir müssen eben mit einer großen Variabilität auch rechnen. Das Hochwasser im letzten Jahr hat sich angekündigt, die katastrophalen Hochwasser. In der Größenordnung war es dann doch für alle wirklich überraschend. Ich glaube, das ist unisono auch im Expertenkreis der Fall.
Frau Thieken, als Umweltwissenschaftler, gibt es Sorgen oder beobachten Sie mit bestimmten Sorgen den Wiederaufbau in bestimmten Krisengebieten?
Naja, also eigentlich gibt es in der Katastrophenvorsorge dieses Prinzip Build Back Better. So, das heißt also, dass man eigentlich gestärkt aus so einer Krise, Katastrophe hervorgehen sollte und beim Wiederaufbau eben auch die Vorsorge mitdenkt. Also, dass man eben zum Beispiel Objektschutzmaßnahmen an den Bauwerken installiert oder ein ganz großer Punkt, der auch Umweltrelevanz hat, sind Ölheizungen. Wir sehen schon seit Jahren, dass eben Hochwasser, das nicht nur das Wasser und Sediment hat, sondern eben auch mit Heizöl verunreinigt ist, dass das zu enorm höheren Schäden führt. Also das ist oft der dreifach höhere Schaden und es führt auch in vielen Fällen zum Totalschaden, weil man, wenn das länger steht, das Öl aus den Mauerwerken nicht wieder richtig entfernen kann. Und das ist etwas, was dann natürlich beim Wiederaufbau vermieden werden sollte. Also das heißt, dass man eben das Heizsystem ändert oder eben zumindest auch solche Öltanks mit einer Hochwassersicherung versieht. Also für alle, die nicht betroffen sind, aber in gefährdeten Gebieten wohnen, wäre das auch noch eine Maßnahme. Also die ist auch nicht so teuer und die zahlt sich schon schnell aus.
Ne? Herr Ramers,
da würde ich gerne was zu sagen.
Sehr gerne, Herr Ramers aus Euskirchen.
Ja, das ist in der Tat so. Wir haben selber Beratungen durchgeführt, haben mit dem Hochwasserkompetenzzentrum zusammengearbeitet, haben jetzt eine Hochwasserbroschüre herausgegeben an alle Haushalte, die nochmal ganz praktische Hinweise gibt, was man auch selber im Objektschutz tun kann. Das Thema Ölheizungen ist ein großes Thema bei uns gewesen. Wir hatten über 800 Haushalte, die dann beim regionalen Gasversorger eben entsprechend sich haben anschließen lassen und jetzt eine Gasheizung haben. Es gibt einige, die diesen Schritt leider Gottes inzwischen bereuen, weil sie sagen, bei den aktuellen Preisen, bei der Entwicklung, die wir durch den Ukraine-Krieg haben, hätten wir lieber an unserer Ölheizung festgehalten. Trotzdem ist es natürlich richtig, auf die Ölheizung zu verzichten. Und diese Öl-Wasser-Gemische, die waren in der Tat sehr gefährlich und auch umweltbelastend.
Vorhin fiel das Stichwort Build Back Better. Das passt sinngemäß vielleicht zum Auftritt von unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD vor kurzem. In Berlin hat sie eine bundesweite Resilienzstrategie vorgestellt und auch ein von Bund und Ländern bereits beschlossenes gemeinsames Kompetenzzentrum hat sie nochmals erwähnt. Angesiedelt soll dieses beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, also beim BBK sein. Frau Schäfer, als Landesrepräsentantin aus der Regierungskoalition oder beziehungsweise aus der Koalition Schwarz-Grün, was sollte so ein Zentrum für Sie leisten?
Also ich finde, dieses Zentrum, zu dem sich ja die Landesminister verpflichtet haben, dort mitzuarbeiten, finde ich erstmal einen ersten wirklich wichtigen Schritt. Man muss ja dazu sagen, Katastrophenschutz ist Aufgabe der Länder. Faktisch machen es bei uns dann die unteren Katastrophenschutzbehörden, also die Kreise und die kreisfreien Städte. Und ich finde eben auch, dass das Land mehr machen muss und in Zukunft in Nordrhein-Westfalen auch mehr machen soll.
Das haben Sie auch festgeschrieben in Ihrem Koalitionsvertrag.
Genau, so haben wir es festgeschrieben. Aber es ist natürlich total sinnvoll, auch auf Bundesebene eine bessere Koordinierung hinzubekommen. Aber ich sage dazu auch, das ist ein aus meiner Sicht notwendiger erster Schritt. Ich finde, dass es auch einen zweiten Schritt dann perspektivisch geben muss. Und so sieht es auch der Ampel-Koalitionsvertrag vor, dass wir dazu kommen, dass die Länder eben auch dazu verpflichtet werden, zum Beispiel Informationen auch einzuspeisen in so ein Zentrum, in das BBK. Beispielsweise als Zentralstelle, damit eben alle Länder quasi tagesaktuell oder nicht nur tagesaktuell, sondern eigentlich immer quasi per Knopfdruck Informationen über Lagen haben, über verfügbare Einsatzmittel, damit wir einfach in Katastrophensituationen handlungsfähig sind.
Sie haben eben gesagt, bessere Koordinierung. Inwiefern denn eine bessere Koordinierung zwischen Land und Bund? Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen oder uns erinnern vor einem Jahr, was gab es da in der Zusammenarbeit, Kooperation zwischen Bund und Ländern, was man verbessern könnte, auch mit Hilfe eines solchen Zentrums?
Genau, also ich glaube, man muss erstmal ganz klar sagen, dass natürlich eine Einsatzleitung immer auf örtlicher Ebene stattfinden wird. Also die für den Katastrophenschutz ist dann eben zum Beispiel der Kreis Euskirchen zuständig und das machen diejenigen bei Herrn Ramers in der Verwaltung, die den Einsatz dann leiten müssen. Und das macht auch total viel Sinn, weil die natürlich vor Ort einfach die Ortskenntnisse haben und wissen, wo gerade welche Situation besteht, wo Einsatzkräfte hingeschickt werden müssen. Das kann ich nicht auf Landesebene machen. Und das kann ich auch nicht auf Bundesebene machen. Ich möchte aber, dass wir auf Landesebene zum Beispiel besser darin werden, Informationen weiterzugeben. Also Stichwort Wetterwarnungen, die ja vorlagen, die aber nur weitergeleitet wurden an die Kreise und kreisfreien Städte, die, und da möchte ich Herrn Ramers nicht zu nahe treten, aber aus meiner Sicht nicht das Personal vorhalten können in ihren jeweiligen Verwaltungen, solche Daten dann auch tatsächlich auszuwerten und zu wissen, was heißt das jetzt ganz konkret für uns vor Ort. Und das muss auf einer anderen Ebene geschehen. Und das kann auf Landesebene geschehen, aber natürlich macht es oder kann es auch sinnvoll sein, solche Auswertungen, solche Prognosen auch auf Bundesebene in so einem gemeinsamen Zentrum zu machen. Und es geht eben, wie gesagt, auch um zum Beispiel Einsatzmittel. Ne? Also welche Einsatzmittel stehen zur Verfügung und diese sehr schnell an den jeweiligen Ort zu bringen, wo sie gerade benötigt werden.
Sie haben Herrn Ramers eben schon erwähnt. Herr Ramers als Landrat vom Kreis Euskirchen, möchten Sie sich dazu auch äußern?
Gerne. Ja, ich kann dem voll zustimmen. Also Frau Schäfer hat recht, wir haben bei uns in der Kreisverwaltung keine Meteorologen und wir haben nicht die Expertise, solche Unwetterwarnungen zu interpretieren und zu beurteilen. Wir sind darauf angewiesen, dass die möglichst konkret sind. Wir wussten im letzten Jahr, dass es ein Starkregenereignis geben wird. Wir wussten, dass es viel regnen wird. Wir haben uns darauf vorbereitet, dass es ein Hochwasserereignis gibt. Wir haben Sandsäcke gefüllt, wir haben die Feuerwehr vorbereitet, aber dieses Ausmaß, diese Dimension war für uns halt einfach nicht abzuschätzen. Und da wünsche ich mir, dass, egal ob das auf Landes-, auf Bundesebene ist, einfach diese Kompetenz gebündelt wird. Auch diesen Überblick zu haben über eine landesweite Lage, die sich dann auftut. Wir haben ja schon die ersten Schadensereignisse im Laufe des Vormittags gehabt in Hagen oder in Stolberg. Da waren wir in Euskirchen erst Stunden später betroffen. Aber sowas können wir nicht im Blick haben. Da sind wir darauf angewiesen, dass solche Interpretationen und Folgeabschätzungen auf anderer Ebene geleistet werden.
Frau Thieken, als Wissenschaftlerin, die sich mit Naturrisiken, Naturkatastrophen auseinandersetzt, Sie haben sich mit Informationsketten, auch mit den Daten, die Vorlagen beschäftigt. Was sind Ihre Erwartungen? Gehen Sie da mit Ihren beiden VorrednerInnen?
Im Prinzip ja. Man muss aber beachten, dass wir bei dieser Diskussion sehr stark immer an den Niederschlagsvorhersagen hängen bleiben. Und eigentlich das, was den Schaden letzten Endes auslöst, das ist die Überflutung. Und da braucht dafür, um das eigentlich dann besser abschätzen zu können, dafür braucht man nicht unbedingt meteorologische Expertise, sondern hydrologische Expertise. Also das heißt eben Fachwissenschaftler, die eben mit dem Niederschlagsinput, den Niederschlagsvorhersagen, die vom Deutschen Wetterdienst kommen, berechnen können mit hydrologischen Modellen, also wie viel Abfluss entsteht in den Gebieten und wo kommt es dann zu welchen Überflutungen. Und die Überflutung ist schon relativ weit, aber Wasserstandsvorhersagen sozusagen, das ist so ein gängiges Resultat solcher Modellierungen. Und da geht nämlich auch die Gebietscharakteristik mit ein. Also haben wir stark geneigte Hänge. Wie sind die Böden beschaffen? Also sind die schon gesättigt? Also können die kaum noch Wasser aufnehmen? Wie tiefgründig sind die eigentlich? Und gerade in der Eifel steht ziemlich schnell Festgestein an, das auch nicht sehr aufnahmefähig ist. Das heißt, da haben wir relativ viel Produktion von Oberflächenabfluss. Und das sind Dinge, die eigentlich in den Hochwasservorhersagezentralen beurteilt werden. Und da offensichtlich gibt es auch Defizite dann, diese Resultate an den örtlichen Katastrophenschutz weiterzuleiten und auch da nochmal zu erklären, was das eigentlich bedeutet für die Lage vor Ort. Mhm.
Herr Herget? Hier würde ich gerne Ergänzung mitwerfen. Und das klingt jetzt sehr wie so eine Hochwasservorhersage, wie für Rhein, Elbe, Oder, was wir beobachtet haben, die großen Ströme, wo wir dann eben sagen können, ja, der Niederschlag kommt, wir rechnen dann mit dem Hochwasser. Im letzten Jahr muss man sich noch vergegenwärtigen, wie kleinräumig das Niederschlagsereignis und die Dynamik war. Und da würde ich, ohne Spezialist im Bereich Modellierung zu sein, doch ein bisschen die Hoffnungen dämpfen, dass bessere Modelle und neuere Modelle dieses Problem der kleinräumigen und sehr kurzfristigen Variabilität überhaupt lösen können. Also da würde ich nicht auf die Modellierung und eine bessere Prognose hoffen wollen.
Hier an dieser Stelle ein Hinweis, ja. Oder Frau Thieken gerne noch.
Ja, ich denke, das kommt sehr darauf an, also wie gut auch tatsächlich die Niederschlagsvorhersage ist und wie das Gebiet strukturiert ist. Natürlich, wenn man sich das auch anschaut, wo eine Gewitterzelle zum Beispiel entsteht, dann ist das oft sehr kleinräumig. Und wenn die ein bisschen weiterzieht, dann ist nicht das eine Tal betroffen, sondern das benachbarte Tal. Und so richtig gut kann man es dann eigentlich erst berechnen, wenn der Niederschlag tatsächlich den Boden erreicht hat. Und dann haben wir aber nur sehr kurze Vorhersagezeiten. Also dann haben wir, was weiß ich, nicht mal eine Stunde oder so oder vielleicht 2-3 Stunden, je nach Gebiet. Also da fließen eine Menge Faktoren ein. Deshalb ist es, da gebe ich dem Kollegen recht, also schwierig, gerade bei diesen konvektiven Ereignissen eine gute Vorhersage zu machen.
So, jetzt mein Hinweis an das Publikum. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, ein Jahr nach der Flut, wie umgehen mit Naturkatastrophen. Mit dabei sind Annegret Thieken, Umwelt- und Katastrophenforscherin an der Universität Potsdam, die Sie gerade eben gehört haben. Verena Schäffer ist dabei, Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin und Sprecherin für Katastrophenschutz der Grünen im NRW-Landtag. Und Jürgen Herget, Geograf und Hochwasserexperte von der Universität Bonn ist bei uns. Und Markus Ramers von der SPD, Landrat für den Kreis Euskirchen. Bei Ihnen bleibe ich direkt wieder einmal, Herr Ramers, denn wenn wir uns zurückerinnern an die Situation vor einem Jahr, als nach der Flut bzw. bei der Bekämpfung der Flut die Nachwirkungen zu helfen, es gab viele Einsatzkräfte aus dem Kreis, von anderswo. Man kann lesen, wir haben gehört in Medienberichten gesehen, dass es Einsatzkräfte gab, die unterschiedlich ausgestattet gewesen ist, dass der Überblick fehlte teilweise, wer welche Geräte zur Verfügung hat, wie die Ausstattung ist. Wie war das bei Ihnen im Kreis Euskirchen? Gab es das ebenfalls? Haben Sie den Eindruck gehabt und auch das Bedürfnis gehabt, dass es einen Koordinator geben muss bei Ihnen im Kreis oder der mehr Kreise zwischen Kreisen vermittelt, also sozusagen auch ein bisschen den Überblick hat und Ressourcenmanagement vornimmt?
Wir hatten natürlich, kann man schon sagen, dass das schwierig war, das alles zu koordinieren. Ich habe das eben gesagt, wir waren in der gesamten Fläche des Kreises betroffen. Es gab eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Wir haben ja auch mit einem neuen Phänomen zu tun gehabt, der Spontanhelferinnen und Spontanhelfern, die dann gemeinsam mit Einsatzkräften unterwegs gewesen sind. Wir haben in der Nacht selber alles angefordert, was wir an überörtlicher Hilfe bekommen konnten. Das dauerte teilweise, weil in unserer Umgebung natürlich auch die Gebiete alle betroffen waren. Dann kamen dann Einsatzkräfte aus dem Ruhrgebiet oder dann später aus anderen Bundesländern. Wir haben in den Tagen danach Unterstützung gehabt vom THW, von der Bundeswehr. Wir hatten dann auch einen sehr schnellen und engen Draht zur Landesregierung, die dann durchaus auch gesehen hat, dass sie an der Stelle koordinierend uns unterstützen kann. Und trotzdem ist es so, dass viele Betroffene den Eindruck hatten, dass die Hilfe nicht schnell genug bei ihnen gewesen ist. Ich glaube, das ist subjektiv verständlich. Die Menschen haben sich in vielen Stellen selbst geholfen und trotzdem war das eine unglaubliche Hilfe, sowohl organisiert als auch nicht organisiert, die dann auch in den Kreis gekommen ist.
Mhm. Frau Schäfer, sehen Sie von Landesseite da das Bedürfnis, zu einer Koordinierungsstelle hinzuarbeiten, dass eben bei der nächsten Naturkatastrophe dieser Art mehr, auch schneller Überblick besteht, wer welche Gerätschaften mitbringt?
Also vielleicht will ich erstmal ganz kurz nochmal eine Lanze brechen für alle Feuerwehrleute, alle Einsatzkräfte und genau, tut glaube ich keiner hier in der Runde überhaupt nicht, aber mir ist es wirklich wichtig, das nochmal zu sagen. Wir haben 100.000 Feuerwehrleute, aktive Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen, davon 85.000, die das rein ehrenamtlich machen.
Mhm. Außergewöhnlich im internationalen Vergleich auch.
Genau, 20.000 Helferinnen und Helfer in den Hilfsorganisationen und dazu kommen noch die Ehrenamtlichen im THW. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, der sozusagen staatliche Aufgabe ist und so sehr von Ehrenamt geprägt ist wie der Katastrophenschutz. Ich finde, das muss man sich immer wieder klar machen und ich glaube, dass viele Menschen das eigentlich gar nicht wissen und das auch im Alltag gar nicht so wertschätzen. Deshalb ist mir das einfach sehr wichtig, das einmal heute zu benennen. Genau, und was die Koordinierung angeht, da ist mir noch nicht ganz klar, was damit gemeint ist oder was hinter diesem Konzept steckt. Aber was ich mir gewünscht hätte, ist, dass es einen Krisenstab auf Landesebene aus meiner Sicht hätte geben müssen. Der ist ja nicht einberufen worden, nicht aktiviert worden und da haben wir uns aber vorgenommen, auch in dieser schwarz-grünen Koalition nochmal klarer zu definieren, in welcher Situation dieser Krisenstab der Landesregierung auch wirklich aktiviert wird, mit welchen Aufgaben und ich glaube, dass der eine gewisse koordinierende Funktion auch hat. Herr Reul hat ja unterhalb des offiziellen Krisenstabs ja durchaus einen Stab zusammengezogen. Genau, das hat er gemacht. Ich glaube aber, dass auch dieser offizielle Krisenstab eigentlich wichtig gewesen wäre und das werden wir aber in Zukunft besser regeln.
Welche konkreten Aufgaben müsste die Stelle für Sie dann in solchen Situationen genau übernehmen?
Genau, also es geht um Koordination von Einsatzkräften. Es ist ja gerade schon gesagt worden, dass wir eben das Konzept der überörtlichen Hilfe haben. Wir sind in Nordrhein-Westfalen eigentlich gut aufgestellt. Wir haben in allen 5 Bezirksregierungen haben wir Einsatzgruppen, die dann eben zur Hilfe gerufen werden. Die waren auch alle auf den Beinen, die waren alle im Einsatz bei dieser Hochwasserkatastrophe. Genau, aber so ein Krisenstab muss aus meiner Sicht nochmal besser koordinieren, was eben Personal angeht, Einsatzmittel angehen. Aber es können ja auch immer wieder überörtliche Entscheidungen anstehen, die der einzelne Landrat oder die einzelne Bürgermeisterin vielleicht gar nicht treffen kann, weil es eben mehrere Gebietskörperschaften betrifft. Und ich glaube schon, dass das Land da auch in die Verantwortung treten muss und solche Entscheidungen auch treffen muss. Und dafür ist natürlich so ein Krisenstab dann auch wichtig.
Mhm. Wenn wir über Koordination sprechen, dann liegen wir sehr nah auch bei Kommunikation. Frau Thieken in Berlin, ich weiß, dass Kommunikation ein großes Anliegen für Sie ist, wenn wir über Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe sprechen. Wie wichtig ist Kommunikation? Was lief falsch? Was muss im Katastrophenschutz von morgen besser laufen?
Generell unterscheiden wir Krisenkommunikation und Risikokommunikation. Also Krisenkommunikation ist quasi alles das, was im Ereignisfall und kurz davor und kurz danach stattfindet, während Risikokommunikation eigentlich eher mittel- bis langfristig angelegt ist. Also das heißt zum Beispiel solche Broschüren, wie kann ich denn prinzipiell mein Haus gegen Hochwasser schützen oder wie versichere ich mich und all solche Dinge.
Also
das ist ja eher ein bisschen unabhängig vom Ereignis, ob das jetzt gerade da war oder nicht. Das kann ich ja immer mal machen. Das wäre Risikokommunikation. Und das ist schon wichtig, um überhaupt die Bevölkerung zu sensibilisieren. Wo sind denn gefährdete Gebiete? Was kann ich denn prinzipiell machen? Wie könnte ich mich auch eventuell auf so ein Ereignis vorbereiten mit einem Notfallkoffer und so? Und also, dass ich so ein paar Vorkehrungen treffe. Und im Ereignisfall ist natürlich besonders wichtig die Krisenkommunikation und auch die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen staatlichen Stellen, also die verschiedenen Landesbehörden, aber dann auch eben die nachgelagerten Ebenen, Bezirksregierungen, Kreise, Städte und so weiter. Und dann die unterschiedlichen Ressorts und so weiter. Aber es ist natürlich auch wichtig, wie mit der Bevölkerung kommuniziert wird. Das heißt, wenn wir auch über Warnungen sprechen, dann reicht es eben nicht zu sagen, das und das kommt, sondern eben auch Handlungsempfehlungen mitzugeben, also die wichtigsten Handlungsempfehlungen, die für den Prozess wichtig sind. Also das ist anders bei Sturm oder bei Überflutung. Und die Ereignisintensität auch gut widerspiegeln.
Frau Thieken, das heißt aber, das ist ja auch dann, das ist mit einem Lerneffekt verbunden, mit Lernen. Also was bedeuten die Codes, die Signale, die Anweisungen? Jetzt hat Frau Faeser heute einen Tag angekündigt, an dem konkret gelernt werden soll. Also es ist eine Idee, die sie mit den Ländern vereinbaren möchte, dass bundesweit tatsächlich auch solche Hinweise, wie verhält man sich bei Naturkatastrophen, auch geübt werden soll. Was müsste so ein Tag leisten?
Ja, der müsste, also bei der Warnung unterscheiden wir verschiedene Prozesse. Also zum einen müsste der Tag wirklich leisten, dass jeder, der adressiert werden soll, mit so einer Warnung auch wirklich erreicht wird. Dann das Zweite ist, dass die Warnmeldungen, also quasi der Text oder die Grafik oder was auch immer ich dann bekomme als Warnmeldung, dass das verständlich ist, sodass die Adressaten das verstehen. Und das Dritte ist, dass sie dann auch das richtige Verhalten zeigen. Also das, und wir sehen in unseren Untersuchungen, dass diejenigen, die schon mal ein Hochwasser erlebt haben, dass die viel besser mit Warnungen umgehen können, dass die auch eher mal so eine App installiert haben und sich um das Thema kümmern. Und dann wäre es halt ein guter Erfolg für so einen Warntag oder Bevölkerungsschutztag, wenn einfach durch so eine Aktion dann mehr Menschen für diese Themen sensibilisiert werden, wenn sie dann eben auch entsprechend sich vorbereiten und so einen Notfallkoffer packen.
Frau Thieken, in dem Zusammenhang ist in der Debatte auch immer wieder das Wort Hochwasserdemenz zum Beispiel gefallen. Herr Hergert, ja, Sie als Geograf.
Das ist genau eine Vokabel, die mir aus dem Herzen spricht, denn wir haben die historischen Hochwasser am Ahrtal entsprechend untersucht und haben eben gesehen, vor 200 Jahren hat es ein derartiges Ereignis gegeben. Die Häuser mit den entsprechenden Hochwassermarken stehen heute noch. Die Hochwassermarken sind geputzt und poliert worden, also waren wirklich sehr gepflegt und nicht irgendwo in Vergessenheit geraten. Aber es war eben nicht mehr präsent, was das tatsächlich bedeutet. Und das unterstützt das sehr, was Frau Thieken gerade gesagt hat, von dem heute, aber eben auch aus der Erfahrung lernen. Und das ist etwas, was ich hier gerne nochmal die Aufmerksamkeit drauf lenken möchte. Wir haben schon diverse Katastrophen erleben müssen, ob die in den Datensätzen für die Prognose und Auswertung enthalten sind oder nicht, ist gar nicht so der entscheidende Kern, sondern aus der Erfahrung zu lernen. Und da haben wir eben in der Vergangenheit Hochwasserkatastrophen beobachtet, aber auch das glatte Gegenteil, wenn wir hier ganz generell heute Abend ja von Naturgefahren am Beispiel des Hochwassers sprechen.
Und genau, das sollte Brände ebenso natürlich eine Naturkatastrophe wie Wasser natürlich.
Schwere Erdbeben als ein Beispiel. Dürren werden noch spielen ja aktuell eine Rolle, ungeachtet der aktuellen Witterung gerade heute. Und da taucht eben tatsächlich das Problem aus. Eigentlich sind die Informationen da, sie werden nicht berücksichtigt.
Also vermutlich auch Eigenverantwortung jedes Einzelnen, genau solche Informationen auch sozusagen aufzunehmen und auch zu befolgen.
Ich fürchte, das ist ein bisschen viel verlangt, jetzt für jeden Einzelnen historische Informationen auch
aber
noch zu sichten.
Aber dass dann
die Institutionen und Verwaltungen, Fachinformationsdienste das auch mehr berücksichtigen. Denn es ist schon geltendes Recht. In der EU-Hochwasserrahmenrichtlinie steht seit 2007, Paragraph 6 Absatz 4, weiß ich auswendig, weil ich mich da so oft drüber aufrege, verbindlich fest, dass historische Hochwasser quantitativ zu berücksichtigen sind. Das ist explizit ausgeführt, nur gemacht wird es nicht.
Herr Ramos, Sie haben sich eben zu Wort melden wollen. Mir ist noch ein Punkt sehr wichtig, über den ich mit Ihnen sprechen möchte, weil wir konnten auch beobachten vor einem Jahr, dass Ortschaften komplett abgeschnitten gewesen sind, dass wirklich, wenn wir über Kommunikation sprechen, gar keine Kommunikation möglich gewesen ist, rein technisch. Es gab keinen Strom, es gab keine Ausrüstung. Was sagen Sie, was brauchen Sie in Ihren Rathäusern zum Beispiel? Generatoren, brauchen Sie weitere Sirenen? Was brauchen Sie und was haben Sie selbst angestoßen?
In der Tat ist es so, dass es für uns extrem schwierig war, in den ersten Tagen einen kompletten Überblick über die Lage zu bekommen, weil einfach die Kommunikation nicht funktioniert hat. Wir hatten noch 50% Mobilfunk, aber hoffnungslos überlastet. Wir hatten noch 2% Festnetz, das heißt, die gängigen Kommunikationskanäle waren alle nicht möglich. Was für uns extrem schwierig war, ist, dass der Digitalfunk ausgefallen ist. Wir haben ja da so Basisstationen im Digitalfunk, muss man so vorstellen, darüber kommunizieren die Einsatzkräfte, also die einzelnen Feuerwehreinheiten miteinander. Und diese Basisstationen, die hatten einen Speicher von 4 Stunden, den die ohne Strom auskommen können. Das hat natürlich nicht gereicht bei diesem Ereignis. Das heißt, dann wurde auch die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften erschwert. Deshalb bin ich sehr dafür, dass wir in redundanten Systemen denken, dass wir also uns da wirklich doppelt und dreifach absichern. Das wäre für uns ganz, ganz wichtig, dass der Digitalfunk stabilisiert wird. Was wir selbst gemerkt haben nach der Flutkatastrophe, wir hatten so circa eine Woche danach über die Feuerwehr Aachen Kontakt in die USA zu SpaceX, das ist dieses Unternehmen von Elon Musk, und haben da das Starlink-System zur Verfügung gestellt bekommen, also ein Satellitensystem, was wir dann einsetzen konnten. Damit konnten wir Kommunikation wiederherstellen, sowohl für die Bevölkerung mit WLAN-Hotspots, die dann eingerichtet worden sind. Und bemerkenswerterweise ist ab diesem Zeitpunkt auch die Zahl der Vermissten deutlich zurückgegangen, weil viele endlich wieder ihre Angehörigen in anderen Gebieten des Landes kontaktieren konnten, als es diese Kommunikationsmöglichkeit gab. Und wir haben Starlink dann eben auch genutzt für die Verwaltungen, für die Feuerwehren und sind inzwischen so weit, dass wir das als Kreis auch für uns angeschafft haben, damit wir eben über diese Satellitenkommunikation eine Redundanz haben zu den gängigen Datenverbindungen und Telefonverbindungen, die es gibt.
Frau Schäffer, als Vertreterin der Schwarz-Grünen Koalition jetzt hier in NRW, was können Sie denn Herrn Ramos sozusagen zusichern? Was sind genau Punkte, die Sie in den kommenden Jahren zur Verfügung stellen wollen?
Ich würde gerne nochmal das Thema Vorsorge aufgreifen und ich habe ganz zu Beginn mal das Wort Katastrophenschutzbedarfspläne fallen lassen. Wir kennen das ja aus dem Bereich des Brandschutzes, der Feuerwehren, dass die Kommunen, die ja zuständig sind, Brandschutzbedarfspläne erstellen, um Schutzziele festzuschreiben und dann eben quasi von dort ausgehend festzustellen, was brauchen wir eigentlich, um diese Schutzziele zu erreichen. Und das wollen wir im Endeffekt auch in Bezug auf den Katastrophenschutz machen, dass wir verpflichtende Katastrophenschutzbedarfspläne vorschreiben, die auf kommunaler Ebene gemacht werden müssen, aber auch auf Landesebene, dass man im Prinzip für verschiedene Katastrophenszenarien mal durchrechnet, was brauchen wir eigentlich, um in dieser Katastrophe handlungsfähig zu sein. Und das sind natürlich Naturkatastrophen. Das kann das Hochwasser sein oder der großflächige Waldbrand. Das kann aber eben auch der langanhaltende großflächige Stromausfall, der Blackout sein. Die Frage von Ausfall von kritischer Infrastruktur aufgrund von Cyberattacken. Das sind ja alles denkbare Szenarien, die hoffentlich niemals eintreten werden, die man aber einfach auf dem Schirm haben muss. Und da sozusagen im Voraus zu planen, was brauchen wir dafür, ist für mich so eine große Aufgabe, die die Kommunen sicherlich nicht alleine machen können, also die Kreise und kreisfreien Städte, die wir aber aus meiner Sicht angehen müssen, um wirklich vorbereitet zu sein.
Der Kreis ist angesprochen, der Landkreis. Herr Ramos.
Ja, wir haben den eigenen Anspruch, das zu tun, auch zu sehen, wie können wir die Lücken, die sich für uns im letzten Jahr ergeben haben, schließen. Also insofern machen wir auch gerne Bedarfspläne. Wir kennen das aus Rettungsbedarfsplänen, die wir als Kreis bisher ja schon vornehmen. Aus meiner Sicht muss dann Konnexität greifen. Das heißt, wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen da dann eben auch entsprechend finanzielle Unterstützung des Landes. Aber ich habe Frau Schäffer so verstanden, dass das Land uns da nicht alleine lassen will. Also insofern ist das sicherlich etwas, was man gemeinsam auf den Weg bringen muss. Mein Eindruck ist, dass halt hat Herr Professor Herget eben ja gesagt, diese Katastrophendemenz oder Hochwasserdemenz, die setzt sehr, sehr schnell ein. Und wir haben jetzt vielleicht ein Umsetzungsfenster von vielleicht noch 1-2 Jahren, wo wir auf allen Ebenen wirklich schauen müssen, wie stellen wir uns da besser auf. Es ist ja nach Ende des Kalten Krieges überall auch Infrastruktur zurückgebaut worden. Ein Beispiel, wir hatten bei uns im Kreis kaum noch Katastrophenschutzsirenen, die wir nutzen konnten letztes Jahr. Es gibt jetzt Anträge für 168 zusätzliche Standorte und solche Dinge müssen wir jetzt verstärkt in den nächsten Monaten und Jahren dann eben auch ausbauen.
Wenn wir über die Krisenkommunikation sprechen, über Vorsorgemaßnahmen, das kostet natürlich auch alles Geld. Frau Faeser wurde heute in Berlin bei ihrer Veranstaltung darauf angesprochen und gefragt, wie viel sie denn bereit wäre, vom Bunde aus zuzusteuern. Und sie meinte so halt, die Aufgabe liegt natürlich auch bei den Ländern größtenteils, wenn wir über Katastrophenschutz sprechen. Ist das ein Thema bei Ihnen, Frau Schäfer, in der Schwarz-Grünen Koalition? Wie viel Geld? Gibt es da eine Summe, die Sie uns nennen können?
Also eine Summe kann ich nicht nennen und ich würde sagen, das ist natürlich eine Aufgabe aller Ebenen. Aber ich finde, dass uns schon bewusst sein muss, dass wir auch mehr finanzielle Ressourcen in den Katastrophenschutz stecken müssen, weil wir jetzt gerade sehen, auch beim Wiederaufbau, wie viel Geld es eigentlich kostet, sozusagen wieder aufzubauen. Und der Wiederaufbau, das ist klar, dass wir das machen. Da haben wir auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die massiv betroffen sind. Das ist gar keine Frage. Trotzdem finde ich, muss man sich schon die Frage stellen, jetzt auch mal rein aufs Geld geguckt, was kostet eigentlich mehr? Und ich glaube, dass Vorsorge immer besser ist, als nachher die Schäden zu bezahlen. Mal abgesehen von dem ganzen menschlichen Leid, es sind 49 Menschen in Nordrhein-Westfalen gestorben, es sind viele Menschen traumatisiert, haben Schlimmstes erlebt. Aber eben auch haushalterisch muss man sagen, ich glaube, Vorsorge, da sind wir besser aufgestellt, wenn wir das betreiben.
Also keine konkrete Ziffer, die Sie uns hier in der Runde nennen können oder wollen, Frau Schäfer. Frau Thieken, als Umwelt- und Naturrisikoforscherin, haben Sie da Bauchschmerzen, wenn Sie generell schon bemerken, okay, wir sprechen über Katastrophenschutz, über Vorsorge, das kostet alles Geld und es ist ein Thema. Geld ist ein Thema einfach auf allen Ebenen, wenn wir darüber sprechen.
Ich würde ganz gerne noch darauf hinweisen, dass wir im Rahmen eines Forschungsprojektes zusammen mit der Johanniter Unfallhilfe Checklisten für Kommunen erstellt haben, also im Hinblick auf Starkregen und Hitze, wie sie eben solche Katastrophenschutzbedarfspläne erstellen können. Oder da können sie halt einfach ein bisschen überprüfen, sozusagen, habe ich jetzt alle Informationen und wie viel brauche ich denn eigentlich von den und den Einsatzmitteln. Also die sind kostenfrei abrufbar bei uns auf der Homepage. Und? Genau, also es kostet natürlich und das ist immer so eine Frage, wie gut zahlt sich Vorsorge aus. Es gibt viele Studien dazu und da gibt es so eine Bandbreite. Jeder Euro, den ich in Vorsorge investiere, zahlt sich 5 bis 10 Mal wieder aus. Es hängt ein bisschen von den Maßnahmen ab.
Herr Herget, Sie nicken die ganze Zeit hier im Studio. Sie haben 30 Sekunden, um darauf auch noch zu antworten.
Ein Thema, das jetzt natürlich brennt, ist, wie doll bauen wir den Hochwasserschutz im Ahrtal aus? Das ist da eine Frage. Und
da sind wir in Rheinland-Pfalz.
Sind wir Rheinland-Pfalz? Okay, das sind jetzt hier nicht der Kollegenkreis hier angesprochen und in der Verantwortung. Auch Rheinland-Pfalz tut sich natürlich damit schwer. Denn es ist natürlich die Frage, ob ein derartiges Ereignis, wenn man das Ahrtal jetzt versuchen würde, stärker zu schützen, nächstes Mal nicht 50 Kilometer weiterzieht. Und das ist meteorologisch durchaus plausibel, aber da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr im Detail drauf eingehen.
Denn hier müssen wir leider zum Ende kommen. Wir haben diskutiert über ein Jahr nach der Flut, wie umgehen mit Naturkatastrophen. Meine Gäste waren Jürgen Herget, haben Sie gerade eben gehört, Geograf an der Universität Bonn. Annegret Thieken, Umwelt- und Naturkatastrophenforscherin an der Uni Potsdam. Verena Schäfer, Fraktionsvorsitzende der Grünen im NRW-Landtag. Und Markus Ramos von der SPD, Landrat für den Kreis Euskirchen. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren. Vielen Dank, liebes Publikum, dass Sie zugehört haben. Und bis bald. Tschüss.